Hallo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen in New Berlin, dem maßstabsgetreuen Nachbau Berlins in Second Life. Wir befinden uns auf dem Alexanderplatz im Zentrum von New Berlin. Hier werden Neuankömmlinge begrüßt und bekommen die ersten Schritte in der virtuellen Welt erklärt. Wir laden Sie auch herzlich ein zu Ausflügen an die Eberswalder Straße, zum Hackischen Markt und vielen anderen spannenden Orten in New Berlin. Community wird bei uns besonders groß geschrieben. Es finden regelmäßig unterhaltsame Events, Konzerte, Gemeinschaftsspiele und Tutorials zu den raffinierten Möglichkeiten unserer virtuellen Welt statt. Mehr und mehr Unternehmen siedeln sich in New Berlin an. Hier werden spannende Produkte zum Gebrauch in Second Life angeboten und Sie haben die Möglichkeit, hier Mode und vieles andere für den Gebrauch im realen Leben auszuprobieren und nach Hause zu bestellen. Besuchen Sie ganz einfach unsere Internetseite berlinin3d.com und lassen Sie sich perfekt unterstützt und beraten in unser aufregendes Paralleluniversum einführen. Mit dem Willkommensgeld von 100 Lindendollars können Sie Ihre Zeit in New Berlin sofort mit allen Annehmlichkeiten unverbindlich genießen.
Ja, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Herr Jesus, nun lass uns Acht haben auf das, was du uns zeigen willst durch dein Wort. Öffne du unsere Herzen und mach uns bereit, dass du in uns wirken kannst, dass du uns verändern kannst und dass das, was wir heute gehört haben, heute Morgen und übermorgen in unserem Alltag, ja, seine Wirkung zeigt. Herr Jesus, schenk du uns jetzt deinen Geist, dass wir hören, wie es dir gefällt, dass wir leben, wie es dir gefällt und dass ich so weiter sage und so verkündige, wie du es haben willst. Amen. Liebe Gemeinde, schöne neue Welt. Schöne neue Welt, Brave New World. So hieß ein Science-Fiction-Roman von Aldous Huxley, der von einer fiktiven Zukunftswelt mit totalitären, perfektionierten technischen Überwachungsmechanismen handelt. In unserer durch das World Wide Web eng vernetzten Cyberwelt geht es bereits um viel mehr als um die von Huxley geschilderten technischen Möglichkeiten der totalen elektronischen Durchdringung aller gesellschaftlichen Systeme. Es geht nicht um ein Mehr an Informationstechniken, sondern um den Menschen selber. Traditionelle Beziehungen zerbrechen. Freundschaften entstehen an der Cyberbar. Die Virtual Reality führt zu massiven Realitätsverlusten und dient immer mehr Zeitgenossen als Superdroge gegen die eigene öde Wirklichkeit. Second Life ist gefragt. Raum und Zeit verschwimmen im grenzenlosen Cyberraum. Es gibt indes kein einziges Beispiel, wo Virtual Reality nicht anwendbar wäre. In der Medizin gibt es beispielsweise die virtuelle Operationstechnik, im Bildungswesen das virtuelle Klassenzimmer, im Maschinenbau das Prototyping zum Erzeugen virtueller Modelle. Man findet sie in der Archäologie, der Architektur, beim Militär und vor allem in Internetspielforen wie Second Life, World of Warcraft oder auch dem wachsenden virtuellen Glücksspielmarkt im Freizeitbereich. Das Verhängnisvolle an Virtual Reality ist, dass man real eintaucht in einen Raum hinter dem Bildschirm am Computer. Man wird Teil des Rechners. Wenn Leute, die virtuelle Fantasy-Spiele im Netz spielen, sagen, ich habe gestern im Pub einen tollen Typen getroffen, dann ist nicht mehr wirklich klar, ob hier ein realer Pub oder irgendeine virtuelle Ebene gemeint ist, wo man irgendeinen Typen virtuell getroffen hat. Die Wahrnehmung von Wirklichkeit verschwimmt. Nicht nur in der virtuellen Welt des Cyberspace, auch Übersinnliches ist in. Der Esoterik- und Okkultmarkt boomt. Und alle Bevölkerungsschichten bedienen sich in diesem breit gefächerten Angebot zwischen Wellness, fernöstlichen Entspannungstechniken, Naturheilverfahren, Horoskopen und Parapsychologie. Ganze Sendereien im Fernsehen, in den Privatsendern überfluten den Bildschirm. Hier verschwimmen längst alle Grenzen. Auch Christen sprechen neuartige und vermeintlich hilfreiche Heilverfahren und Therapien durchaus an, wenn ihre okkulte oder heidnisch-religiöse Herkunft nicht allzu offensichtlich ist. Vor all dem möchte und kann ich nur warnen, es auszuprobieren. So verlockend, so friedlich, so unschuldig, so hilfreich, sich da manches auch präsentieren möchte. Denn dahinter verbirgt sich immer dieselbe widergöttliche Macht des Satans, der ein Meister der Imitation und der Täuschung ist, der hinter einer freundlich, harmlos, friedlichen Fassade sein hässliches Machtspiel treibt, das nur ein Ziel hat, Menschen von Jesus wegzuziehen und in seinen Einfluss zu binden. Dennoch gebe ich zu, dass ich manchmal auch gerne abheben würde. Der Dienst eines Predigers in der Wüste ist oft äußerst ernüchternd und mühsam. Und ich träume mitunter von solchen klaren Gottesoffenbarungen im Alltag, wie wir sie in der Bibel lesen, die mir den geöffneten Himmel näher bringen, die den Glauben, den ich lebe, meiner Umgebung und dieser Welt eventuell leichter zugänglich machen könnten. Ja, ein wenig neidisch bin ich schon auf Leute wie Petrus, Johannes, Jakobus und Paulus und wie sie alle heißen, die solche Erfahrungen machen durften. Ich hatte noch nie ein solch spektakuläres Offenbarungserlebnis wie diese Herren. In unserem heutigen Predigtext wird uns von einem solchen besonderen Geschehen berichtet, in dem zwar Verhalten, aber unverkennbar Übersinnliches groß und breit angelegt ist. 6 Tage nach dem großen Bekenntnis des Petrus, Jesus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, nimmt Jesus 3 Jünger, den Petrus, den Johannes und seinen Bruder Jakobus, zu einer Bergbesteigung mit. Wir hören Matthäus 17, Vers 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel: Das Unerträgliche mit Jesus tragen. Und habe das in 3 Teile unterteilt. Erstens auf Jesus sehen, das habe ich noch einmal unterteilt in 3 Unterabschnitte. A, Gott bindet alles Heil an Jesus. B, das Ewige ist schon jetzt gegenwärtig. Und C, nur an Jesus erkennst du, dass Gott dich ewig liebt. Der 2. Hauptabschnitt ist dann auf Jesus hören und der 3. auf Jesus warten. Ja, 6 Tage also hatte Jesus nach jener Sternstunde in Caesarea Philippi gewartet. Eine kleine Zeitspanne, in der er seinen Jüngern erklärte, dass er bald sterben und am 3. Tag auferstehen werde. Die Jünger Jesu hatten mächtige Schwierigkeiten mit seiner Leidensankündigung. Besonders Petrus hatte versucht, Jesus den Gang ans Kreuz zu ersparen. Nur das nicht, Herr. Und Jesus antwortet ihm: Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. So hart geht Jesus den Petrus an, der Jesus doch nur bewahren wollte vor seinem Tod. Jesus zeigte seinen Leuten, dass es ewiges Leben, also ein Leben von echter und dauerhafter Qualität, nur geben kann, wenn er selber diesen Weg ins Sterben bis zum bitteren Ende geht. Die Jünger haben damals noch nichts wirklich gepeilt. Sie haben nur Bahnhof verstanden. Wollte Jesus ihnen das ohnehin herbe Leben noch erschweren? War er nicht gerade darum in dieser Welt, die zum Bersten angefüllt mit Gier, Hass, Neid, Streit und Enttäuschungen ist, in diese Welt gekommen, um das tiefe Grauen, das schwere Unrecht, die hässliche Sünde und den harten Tod abzuschaffen? Wollte der Herr ihnen das schier unerträgliche Leben nicht wenigstens ein wenig erträglicher machen? Doch genau darum ging es Jesus. Es ist sein energischer Wille, dass das Unerträgliche erträglicher wird. Mit Jesus das Unerträgliche tragen. Darum geht es, damals wie heute. Jesus aber hat seine eigene Art, uns darin zu schulen. Seine erste Lektion ist, auf Jesus sehen. Nach 6 Tagen war es soweit. Nach 6 Tagen kommt der 7. Jeder fromme Jude wusste, dass das der Tag ist, den Gott gesegnet hat, der Schabbat, der Gottestag. Eine Zeit der Begegnung und Gemeinschaft mit Gott. Nach 6 Tagen Alltag erleben Petrus, Johannes und Jakobus mit Jesus einen Gottestag, der sie tief und bleibend geprägt hat. Petrus schreibt im 2. Petrusbrief von dieser Erfahrung, von diesem Erlebnis auf diesem Berg. Vor den Augen der Jünger öffnet sich der Himmel Gottes für einen kurzen Moment. Der Himmel, Gottes unsichtbare, ewige Welt, sinkt auf die Erde. Jesu Angesicht, Körper und Kleider beginnen zu strahlen, zu brennen, ohne zu verbrennen. Das ist so ähnlich wie damals bei Mose am brennenden Dornbusch. Der brannte, aber nicht verbrannte. Jesus hat seine eigene Art verändert. Den Erdenleib verwandelte Gott in den Herrlichkeitsleib, wie er ihn endgültig erst nach seiner Auferstehung erhielt. Und wie die irdischen Grenzen des Raumes eingetaucht in den Lichtglanz der himmlischen Welt dahinschmelzen, so auch die Wände der Zeiträume. Sie gleiten lautlos auseinander und zerfallen in Licht. Hindurch treten die Großen der Vergangenheit und stehen in Gegenwart. Die Zeit ist aufgehoben. Der Raum ist fließendes Licht geworden. Die einst Vorläufer zu sein schienen aus dem alten Bund, erwiesen sich als Gleichzeitige. Sie stehen neben Jesus, die beiden Großen des alten Bundes, Mose und Elia. Es ist interessant, dass gerade diese beiden ja nicht auf natürliche Weise ihr Leben zu Ende brachten. Wohl ist Mose gestorben, aber keiner weiß, wo sein Grab ist, weil Gott ihn persönlich begraben hat. Und bei Elia war es so, dass Gott ihn entrückt hat mit einem feurigen Wagen. Die Kraft des Lichtes Gottes verwandelt alles Zeitliche in die Gegenwart Gottes. Aber was soll das Ganze? Warum dieses Schauspiel? Was soll das Ganze, das nach wenigen Augenblicken verrauscht, das sich nicht in irdische Hütten, Häuser, Gebäude, Kirchen und Kathedralen einfangen und festhalten lässt, so gerne das damals jeder gehabt hätte? Also doch eine Art Science Fiction, eine Art Second Life, wo man dann auch nochmal so in einer besonderen Weise abheben kann. Eine gereinigte Parallelwelt, versteht sich, ohne Horrorszenario, weit gefehlt. Gott hat Science Fiction und Second Life nicht nötig. Denn er ist durch und durch ehrlich und durch gut. Er führt uns nicht an der Nase herum, er gaukelt uns nicht eine heile Welt vor, die es so gar nicht gibt. Aber er will uns heil machen. Gott will uns heil machen. Und da macht er nicht irgendeinen romantischen Budenzauber, sondern Gott schafft Fakten. Gott schafft Fakten. Fakt 1. Gott bindet alles Heil an Jesus. Jesus Christus gestern. Das sind Mose, die Propheten und die Väter. Jesus Christus heute. Das ist der Heiland und Herr, der bei uns anklopft, wie bei jenem Zöllner Zachäus damals in Jericho. Ich muss heute in deinem Hause einkehren. Das heißt, du kannst Jesus 1000 Hütten bauen wollen, weil du ihn beeindruckend und die Bibel erbaulich und den Gottesdienst vielleicht beschaulich findest. Aber du bleibst der Alte, egal was du da treibst und wie fromm das Ganze wirkt und aussieht. Jesus will, dass du ihm dein ganzes Leben als Raum anbietest. Dass du ihm dein ganzes Leben als Raum anbietest. Dann wird sich der Himmel freuen und die Engel feiern eine Party nur für dich. Und dir spricht er zu, hey, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn heute ist dein Leben heil geworden. Heute bist du ein Kind Gottes geworden. Freu dich, feier und jubel. Fakt 2, das Ewige ist schon jetzt gegenwärtig. Gottes einzigartige, unbeschreiblich herrliche Herrlichkeit ist da. Sie zeigt sich aber verhüllt. Wir können sie so nicht sehen, wie sie ist, nämlich herrlich. Nicht, weil Gott uns etwas Wichtiges verheimlichen und damit doch in tiefe Unsicherheit stürzen wollte. Nein, wenn seine Herrlichkeit in diesem Augenblick voll aufbrechen würde, dann müssten wir eigentlich sterben. Erinnern Sie sich noch? Mose am brennenden Dornbusch? Tritt nicht herzu, denn dieser Ort ist heilig. Zieh deine Schuhe aus. Dieser Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Unser irdisches Leben ist noch nicht kompatibel mit dem himmlischen Wesen Gottes. Es kann seine reine Strahlungskraft nicht ertragen. Die drei Jünger damals hat es buchstäblich umgehauen. Dass sie mit dem Leben davon kamen, war pure Güte Gottes. Es ist Güte Gottes, wenn er sich Sündern verhüllt zeigt und sich zugleich eindeutig zu erkennen gibt. Schau, hier bin ich. Der hohe Berg, das feurige Licht, Mose, Elia, die Wolke und die Stimme aus der Wolke, die eindeutig Jesus als den Herrn proklamieren, als den Sohn Gottes. All diese Erkennungszeichen Gottes weisen hin auf Jesus. Ja, du kannst gewiss sein, das, was ich bin, das stimmt. Das stimmt für dich, jetzt in diesem Augenblick. Auch wenn du nicht siehst, auch wenn deine Augen noch verhüllt sind. Er ist die verhüllte Mitte des Alten Testaments. Und nun ist er selbst da und hat diese Vergangenheit erfüllt. Also, der Jesus Christus gestern ist kein anderer als der Jesus Christus heute. Gott ging aber mit dem Jesus Christus heute noch einen ganzen Schritt weiter. Und damit kommen wir zu Fakt 3. Nur an Jesus erkennst du, dass Gott dich ewig liebt. Letztlich durften die drei Jünger wegen Jesus am Leben bleiben. Jesus hat das so getan. Weil Jesus da war, mussten sie nicht sterben. So lieb hat Gott seine Menschen. So lieb hat er dich. Er stampft dich nicht in den Boden, sondern er wendet sich dir ganz persönlich in Liebe zu, wie er das damals mit diesem Zachäus getan hat. Du Zachäus, komm runter vom Baum. Zu dir will ich kommen. Bei dir fühle ich mich wohl. Unglaublich. Dieser, das Wort mit A spreche ich hier nicht aus, ist doch der allerletzte gewesen. Aber zu dir muss ich kommen. Dich habe ich lieb, du Zachäus. Er hat ihn nicht dazu gezwungen, vom Baum runter zu klettern. Wenn der Zachäus gesagt hätte, du Jesus, hier oben fühle ich mich eigentlich ganz wohl, kannst ruhig weiterziehen, ist alles in Ordnung, hätte er ihn da oben gelassen. Und er wird auch dich niemals in seine Nähe zwingen. Aber er steht vor der Tür deines Lebens und klopft an in diesem Augenblick. Er klopft an, solange du lebst. Und du darfst ihm deine Lebenstür öffnen und ihm gestatten, dein Leben zu heilen, zu reinigen und für seine strahlende Ewigkeit vorzubereiten. Was die Jünger zu Boden warf, was sie fix und fertig machte, war nicht, dass Gott die Hüllen für einen Augenblick fallen ließ und blanke Ewigkeit sichtbar wurde. Nein, was die Jünger umwarf, war zutiefst ihre erbärmliche Sündhaftigkeit und Vergänglichkeit. Je strahlender das Licht Jesu ist, desto mehr merken wir, spüren wir unsere Dunkelheit in diesem Kontrast. Erst das Licht Gottes befördert unsere wirkliche Verfassung zutage. Da sehen wir, wer wir sind, wenn wir ins Licht Gottes eintauchen. Gut, wenn wir noch erschrecken. Gut, wenn wir noch zurückweichen. Gut, wenn wir unsere wahre Sachlage sehen und zu ihr stehen können. Gut, wenn wir vor Gott auf die Knie sinken und unser Herz nach Hilfe schreit. Dann sagen wir nicht mehr, Herr, es ist gut, dass wir hier sind in deinem strahlenden Himmelslicht, noch mehr davon, mehr Himmelslicht. Nein, dann sagen wir, Herr, es ist gut, dass du da bist. Es ist gut, Jesus, dass du da bist. Du einziger Retter, der mich aus meiner Sündennacht und aus meiner Sündensucht befreien kann. In deinem strahlenden Licht sehe ich, was in meinem Leben schief und verkehrt ist. Aber du bist da, um mich zu heilen. Du bist da, um mich herauszureißen. Du bist da, um mein Leben um 180 Grad zu drehen. Wie das bei Zachäus war eben. Und Jesus, es ist gut, dass er da ist. Bei den Jüngern und auch bei dir und bei mir. Es ist gut, dass er jetzt da ist. Jetzt hier in diesem Gottesdienst. Jetzt darfst du ihm begegnen. Jetzt in diesem Augenblick. Was tut er, der geliebte Sohn, an dem der Vater seine größte Freude hat? Und das erfahren wir in Vers 7 dieses Textes. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Der Sohn Gottes, der die Geknickten zerbrechen, der die Zerbrochenen wegwerfen und der dann die Scherben in den Boden stampfen könnte, wenn er wollte und wohl auch müsste, wenn es um Recht und Gesetz ginge, der rührt dich liebevoll an. Der umgibt dich liebevoll mit seinen Armen. Der richtet dich auf, wenn du geknickt und zerbrochen daliegst. Der wirft dich nicht weg, sondern der zieht dich empor. Der gibt dir festen Boden unter deine Füße, dass du stehen und laufen kannst. So lieb hat dich Gott. Darauf folgt seine zweite Lektion, nämlich auf Jesus hören. Ihn hört, hatte die Stimme aus der Wolke, die Stimme des himmlischen Vaters angeordnet. Die Jünger bekamen ein Wort zu hören, das es in sich hat. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Das Erstaunliche an unserem Bibeltext ist unter anderem, dass Jesus dieses Himmelserlebnis Menschen zutraut, die ihn nicht verstehen oder missverstehen, die ihn blockieren und blamieren, die ihn, wenn es darauf ankommt, mitunter verleugnen wie ein Petrus und im Stich lassen wie alle anderen Jünger, als Jesus verhaftet wurde. Wohlgemerkt, wir reden jetzt nicht von den Gottlosen, sondern wir reden von seinen Jüngern. Wir reden von uns, die wir vielleicht seine Jünger sein wollen. Diesen Menschen also, die er bis auf ihren schlammigen Grund kennt, denen vertraut er sich so tief an. Ich weiß, dass in deinem Herzen eine Mördergrube ist, aber dennoch, dich liebe ich. Und du bist bei mir richtig. Warum tut Jesus das? Damit wir uns noch mehr zusammenreißen und Tragkraft gewinnen für uns und unsere tausend Macken und Beschwerden? Sicher nicht. Was Jesus hier abzieht, ist kein Moralprogramm. Hat nichts damit zu tun. Jesus will nicht moralisieren, er will nicht appellieren, er will nicht reparieren und renovieren und Flicken aufsetzen oder sonst, was man vielleicht von ihm denken möchte. Sondern Jesus Christus will in unseren Dreck, du hast richtig gehört, in deinen Dreck, in den Dreck deiner Sünde hinein, in deine und meine fromm kaschierte Selbstverliebtheit, in unsere Weltsucht und Weltflucht hinein, in unser Second Life, in unsere düstere Todeszelle, liebe Zeit. Und da bietet er sich an. Da in deiner Todeszelle bietet er sich an, komm du raus, ich gehe in deine Zelle und lass mich für dich aufhängen. Und du sollst frei sein, du sollst frei sein für immer. Gib mir deinen Sträflingskittel und du zieh meinen Kittel an, die Kleider des Heils und den Mantel der Gerechtigkeit. Lass mich für dich in die Hölle gehen und du komm in meinen Himmel hinein, komm hinauf in meinen Himmel, nimm du den Platz ein, der mir eigentlich gehört, der mir eigentlich zusteht, weil ich dich unendlich liebe. Das will Jesus. Er will für solche Typen wie uns, wie dich und mich, sterben. Das will er. Das ist unglaublich. Er will das, weil der Vater es will. Weil der Vater diese Liebe hat für uns, für dich und mich. Er will das, weil wir uns selber weder freisprechen noch frei machen können. Er sieht unser Elend. Er sieht, dass wir immer weiter reinrutschen in unser Elend. Und dass dieses Elend am Ende im Desaster, im Tod endet, im ewigen Tod. Ohne Jesus schleifen und hetzen wir uns an unserem Sündenschrott kaputt oder tauchen ein in utopische Traumwelten, in virtuelle Spielhöllen oder in alles zersetzende Süchte. Wer sich den Rettungsdienst Jesu gefallen lässt, der hat wegen Jesus und mit Jesus Tragkraft, das Leben zu meistern. Mit Jesus. Ohne ihn geht gar nichts. Denn Jesus ist nicht nur für uns gestorben, er ist auch für uns auferstanden. Er lebt. Dafür hatten jene drei Jünger freilich noch keine Augen und keine Ohren. Sie sollen vorerst die Vorschau auf den Himmel in ihr Herz einschließen und den Mund halten. Basta. Warum? Himmelsherrlichkeit für Kinder Gottes gibt es nur in Verbindung mit der Wirklichkeit von Karfreitag und Ostern. Mit der Verbindung von Karfreitag und Ostern im Rücken. Nicht vorher. Das, was da geschah, war vorher. Das hatten die drei Jesus-Schüler ernst zu nehmen. Darauf sollten sie zunächst einmal hören. Jesus überfordert nicht. Er führt seine Nachfolger schrittweise, Schritt für Schritt zu der Erkenntnis. Auch wenn du ihn nicht immer verstehst, auch wenn du ihm gegenüber immer wieder ungehorsam und schuldig wirst. Er hält durch mit dir. Er hält zu seinem Wort. Er trägt weiter. Und er bleibt bei dir. Er läuft nicht weg und sagt, jetzt hast du zum 15. Mal diesen Mist gemacht. Ade, tschüss, sagt er nicht. Sondern er sagt, ich bleib an deiner Seite. Auch wenn du zum 100., zum 200. und zum 1000. Mal den Müll produzierst. Aber ich bleibe an deiner Seite, weil ich will, dass du anders wirst. Dass in deinem Leben Wesentliches anders wird. Das wird auch ganz deutlich in dem Zeichen, das er uns für die Zwischenzeit bis zu seinem Wiederkommen gegeben hat, in seinem Abendmahl, das wir heute gemeinsam und mit ihm zusammen feiern dürfen. Jesus verspricht, du darfst gewiss sein, ich bin alle Tage bei dir, alle Tage bis an das Ende dieser Welt. Und wenn du beim Abendmahl teilhast an meinem Leib und Blut, darfst du gewiss sein, dass ich jetzt bei dir bin und dich nichts trennen kann von mir, bis du in Gottes Herrlichkeit einst feiern und jubeln wirst ohne Ende. Und damit wird uns schon die dritte und letzte Lektion angedeutet, auf Jesus warten. Die Jünger möchten den Himmel auf Erden festhalten. Ja, herrlich, so muss es bleiben. Jetzt, endlich, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir das Second Life, was wir uns immer gewünscht haben. Mehr noch, sie wollen für den Himmel auf Erden bauunternehmerisch tätig werden, Hütten bauen. Nicht nur virtuell, sondern richtige Hütten. Das lehnt Jesus noch nicht mal ab. Wir haben richtig gehört, er lehnt es nicht ab. Er macht es nur wieder andersherum. Wie macht das? Jesus meint, dein Leben, dein Haus, dein Arbeitsplatz, deine Gemeinde soll Baustelle und Aktionsfläche für Gottes Herrlichkeit sein. Da spielt sich das Leben ab. Da spielt sich der Alltag ab, nicht da oben auf dem Berg. Darum steigt Jesus mit seinen Jüngern vom Berg herab. Jesus wird hingehen ins Leiden. Er wird die Welt erlösen, als Auferstandener den Herrscherthron Gottes einnehmen, seine Nachfolger mit dem Heiligen Geist schließlich beschenken und endlich als Wiederkommender sein herrliches Reich vollenden. Du und ich aber, wir warten auf Jesus hier unten. Mit geklärter Vergangenheit, mit durch Jesus geklärter Vergangenheit, die er in Ordnung gebracht hat, wenn wir das zulassen. Und Vergebungsgewissheit im Herzen, die es vergeben, all das, was du Schiefes, Falsches in deinem Leben gedacht und getan hast. Mit erwartungsvoller Freude auf das, was sein wird, wenn er wiederkommt. Mit seiner Liebe im Herzen, die sich den Menschen zuwendet, die sich heute noch mit den unterschiedlichsten Spielarten des Second Life betäuben lassen, damit sie die knallharte Wirklichkeit nicht allzu schmerzhaft zu spüren bekommen. Ihnen möchte ich Jesus groß machen, sie einladen, in seiner Gegenwart heil zu werden, ihm ihr Leben anzuvertrauen. Und du darfst mitkommen, komm doch mit. Mach mit, hilf mit, lass dich tragen von der Liebe Jesu, die das Unmögliche in seiner Gegenwart ermöglicht. Und da kann es sehr wohl geschehen, dass du und ich auch schon in dieser Welt gelegentlich den Himmel Gottes einen schmalen Spalt geöffnet sehen. Etwa, wenn ein verlorener Mensch Kind Gottes wird. Das ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, wenn ein verlorener Mensch sagt, Jesus, mein Leben soll dir gehören. Sie sehen ein Wunder hier auf der Kanzel. Ich war ein Mensch, der nie glauben wollte als Jugendlicher. Man hätte mir sonst was erklären können und erzählen können. Aber Gott hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Er hat mich raufgezogen, so wie er den Zachäus vom Baum geholt hat und zu sich hingezogen hat. Das ist ein Wunder von Gott. Oder wenn eine fast gescheiterte Ehe durch Jesus wieder heil wird, wenn zwei Leute, die sich total verzankt und verkracht haben, jahrelang wieder zueinander finden, in Liebe zueinander finden. Das gibt es durch Jesus, hier in unserer Gemeinde. Wenn eine verkorkste Existenz durch die Liebe Jesu zu einem Zeugnis wird für seine Heilungskraft. Also komm doch mit auf diesen Berg zunächst einmal. Lass dich von der Liebe Jesu bestrahlen, in den Arm nehmen. Mehr braucht es nicht. Lass ihn dein Leben in seine Hände nehmen und lass dir sein Second Life schenken. In seiner Gegenwart wird es zum absoluten und zum unüberbietbaren First Life, dass du niemals mehr mit irgendwelchen Facetten deines vom Erlebnisrausch und durch tausend tiefe Enttäuschungen, Bitterkeiten und Ängsten geprägten früheren Lebens eintauschen möchtest. Ja, und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.